Herzlich willkommen zum Podcast der Schauspielbühnen in Stuttgart. Warum das Theater? Mein Name ist Axel Preuß. Ich bin seit 2018 Intendant an den Schauspielbühnen, zu denen die Komödie im Markwart und das alte Schauspielhaus in der Kleinen Königstraße gehört. In lockeren Gesprächen mit Künstlerinnen und Künstlern werfen unsere Podcasts einen spannenden Blick hinter die Kulissen unserer Theater. Lernen Sie dabei die Menschen kennen, die für Sie, unser Publikum, Abend für Abend auf der Bühne stehen. Mein heutiger Gast ist der Schauspieler Andreas Klaue. 1962 in München geboren, wuchs Andi Klaue in Passau und Ludwigsburg auf. Schauspiel studierte er in Ulm. Karrierestationen waren unter anderem das Theater Ulm, das Pfalztheater Kaiserslautern und das Badische Staatstheater in Karlsruhe. Seit vielen Jahren gehört Andi Klaue zu den festen Größen der Schauspielbühnen in Stuttgart. Zuletzt brillierte er als Butler James in Dinner for One in der Komödie im Markwart sowie als Bob Price in Dinge, die ich sicher weiß, im alten Schauspielhaus. Herzlich willkommen, Andi Klaue.
Hallo.
Schön, dass du da bist, lieber Andi. Zurzeit spielst du Drei Männer im Schnee. Das Theater ist wieder voll. Wie fühlt sich das für das Schauspielerherz an?
Großartig. Wobei ich ja nur einen der drei Männer spiele. Ja. Ich kann ja viel spielen, aber nicht drei Männer. Nein, es ist ganz. Ich bin so glücklich darüber, dass das Haus wieder wie vor Corona voll ist und die Menschen ihr Vergnügen haben. Es ist ja auch ein großes Geschenk, dass man die Menschen glücklich machen kann.
Ja, allerdings. Und die Energie ist wieder im Saal zurück, ne? Das gute Gefühl ist wieder zurück. Man merkt es richtig, glaube ich, wenn ihr hinter dem Vorhang steht und darauf wartet, dass sich der öffnet für euch drei Männer und auch die Frauen, die noch dabei sind, wie es im Saal sozusagen brummt.
Ja, das spürt man sehr deutlich. Also erst die Erwartung und dann ist es wirklich am Ende ein solcher Jubel, weil wir genau ins Herz der Menschen treffen. Endlich mal 2,5 Stunden ohne Probleme, ohne Sorgen, einfach nur Vergnügen, Lachen und eine relativ heile Welt.
Ja, wobei die Welt gar nicht so heil ist in diesem Hotel, in dem das Stück spielt, nicht? Lass uns kurz über das Stück sprechen. Du spielst einen Industriellen, einen Mann, der eigentlich erstmal materiell gar keine Probleme hat, ne? Tobler heißt er. Und der gibt sich als armer Schlucker aus und checkt aber in einem Luxushotel ein. Was treibt denn diese Figur an? Was ist denn da los?
Ja, er sagt selber, er möchte die Menschen kennenlernen. Das ist ja, das weißt du auch, Menschen in Machtpositionen haben ein anderes Verhältnis zu vielen Leuten. Oder die Begegnung zwischen den Menschen und einem selber. Und er leidet darunter offensichtlich, weil er möchte die Menschen wieder kennenlernen, wieder sehen, wie sie sind. Und deswegen schlüpft er in diese Maske von dem armen Menschen. Und dabei gelingt es ihm tatsächlich, einen Freund zu finden. Stößt aber auch auf den ganz bitterbösen Hoteldirektor und den Portier, die überhaupt nicht umgehen können mit der verlotterten Erscheinung des Herrn Schulze, wie er sich dann nennt. Und so nimmt dann dieses Spiel seinen Lauf. Auf der einen Seite die Freundschaft und auf der anderen Seite die Ablehnung durch die Hotelleitung und auch durch die geldigen Gäste, die da auch im Hotel sind.
Ja, man kann den Eindruck gewinnen, dass Geld ein bisschen die Seele verdirbt, nicht? Aber zumindest da, du hast es eben erwähnt, da, wo es Macht verleiht, also das Materielle Macht verleiht, ist der Umgang auch mit den Mächtigen. Und ich glaube, das ist das, was den Tobler umtreibt und was du beschreibst, häufig kein Ehrlicher mehr. Du weißt einfach nicht in deiner Position als Chef, ne? Der du ja bist in der Figur, ob die Leute aufrichtig zu dir ehrlich sind oder ob sie einfach nur ihr eigenes Vorteilssüppchen kochen, indem sie freundlich dir begegnen. Ne?
Genau, so ist es. Und deswegen wählt er dieses Mittel und beteiligt sich am Preisausschreiben seiner eigenen Firma und gewinnt dann da den zweiten Preis. Also das ist natürlich auch eine Vorgabe von Kästner, die ist genial.
Ja, Kästner ist wirklich ein unfassbar guter Autor, der mit einer großen Liebe ja auch diese Figuren zeichnet, die sich selber auch wieder kennzeichnen durch eine ganz eigene Sprache. Nicht? Ich finde, man hört mit den ersten Sätzen, das ist ein Kästner, der da über die Rampe springt.
Ja, er ist halt so diesen, so ein bisschen den Berliner Ton der 30er Jahre, der 20er, 30er Jahre und auch, es sind Menschen, die ihr Herz auf der Zunge tragen. Also auch die sogenannten Bösen haben ja auch ihr Herz auf der Zunge, halt kein gutes Herz. Und Kästner war ja auch Kabarettautor und hat, also das wurde er auch, weil er die Fähigkeit besaß, die Menschen wirklich zu beobachten, haarscharf zu beobachten und zu beschreiben. Und das merkt man in diesem Stück auch, diese unglaubliche Fähigkeit zur Figurenzeichnung.
Ja, und das bei den Figuren, die einem wohlgesonnen sind, also in dem Fall deiner Figur wohlgesonnen sind, auch mit einer großen Liebe zu zeichnen. Nicht? Ja. Ich finde, dass die haben so eine Herzenswärme und gleichzeitig so eine Gemütsklugheit häufig. Selbst die, die nicht studiert haben vielleicht, haben aber so eine Herzensklugheit. Die eine davon, die Hausdame Kunkel, das fand ich so witzig, beschreibt deine Figur gegenüber der Tochter Hilde als übergeschnappt, als du mit dieser Idee, also deine Figur mit dieser Idee, als armer Schlucker in einem Luxushotel einzuchecken, um die Ecke kommst. Und dann sagt deine Tochter, deine Bühnentochter Hilde, den wunderschönen Satz, ein echter Erich Kästner-Satz: Jeder Mensch ist anders albern. Ja. Und kannst du was mit diesem Satz anfangen? Jeder Mensch ist anders albern?
Ja, natürlich. Das ist, spricht mir aus der Seele. Ich bin gerne albern. Und, es ist und jeder Mensch ist anders albern, weil ich meine, es gibt Menschen, die sind immer albern. Und es kommt natürlich auch aufs Alter drauf an. In unserem Alter ist man dann schon ausgewählt albern oder wirklich, wir würden es dann eher als heiter bezeichnen. aber die Anlässe, zu denen man albern ist, die sind eben vielleicht seltener und anders, aber es ist trotzdem auch die Fähigkeit, albern zu sein, vorhanden. Und ich finde, sie sagt noch einen tollen Satz: Der ist ein ewiges Kind. Mhm. Und das bin ich unheimlich gerne, ein ewiges Kind, weil das auch was mit meinem Beruf zu tun hat. Ja. Immer wieder naiv zu sein, naiv auf die Welt, auf die Figuren zu gucken und mit reinem Herzen erstmal an die Figuren ranzugehen.
Ja, man muss sich wirklich naiv auch machen. Also von allem Wissen um das Gute wie das Schlechte in der Welt befreien, um dann gewissermaßen als unbeschriebenes Blatt an eine Figur ranzugehen, nicht? Ja. Und zu gucken, was hat der Autor gemeint und was meine ich selber zu dem, was der Autor gemeint hat. Ne?
Genau, ja. Mhm.
Und wie ist denn das Verhältnis von dir als Co-Produzenten, also als der Schauspieler als Co-Produzent einer Figur? Du findest eine Vorlage, bleiben wir mal bei Tobler von Erich Kästner. Wie viel an die Klaue steckt dann im Tobler?
Es steckt sehr viel von mir da drin, in allen Figuren. Ich versuche immer auszuloten, was an der Figur in einer Ecke von meiner selbst wiederkommt. Mhm. Was ich da wiederfinde. Und dann versuche ich diese Ecke, sei sie noch so klein, immer größer, immer bewusster zu machen. Und so ist dann in jeder Figur, auch wenn ich sie im Sommer den Lear gespielt habe oder bei Bob Price, sind ja Figuren, die erstmal nur peripher mit mir zu tun haben. Aber ich mache sie dann immer mehr zu meiner Figur. Und so bin ich es dann auch.
Fühlst du dich dann privat auch wie ein Bob Price? Dazu müssen wir unseren Hörerinnen und Hörern sagen, Bob Price war die männliche Hauptfigur in Dinge, die ich sicher weiß. Ein Mensch, der Anfang 60, früh verrentet, sein ganzes Berufsleben als offenkundig Fließbandarbeiter in einem Autowerk in Australien gearbeitet hat. Also wie kommst du denn an so eine Figur ran? Der hat ja so eine andere Biografie als du.
Ja, also ich habe mich dem Bob zum Beispiel über eine Körperlichkeit genähert. Mhm. Ich habe gedacht, dieser Bob Price, ein Arbeiter, der auch dann gern im Garten arbeitet, noch in seiner Freizeit, das ist das Einzige, was ihm geblieben ist, und die Familie, der ist viel geerdeter, als ich es bin. Also der hat einen anderen Körperschwerpunkt. Der geht anders, der steht auch anders, der ist erstmal so, boff, der ist erstmal da. Und ausgehend von dem Gefühl, von dem Gedanken, habe ich mich dann dem Bob angenähert mit all seinen tiefen Gefühlen auch. Mhm. Also die große Zerrissenheit, die er hat, und die Trauer, die Freude, er hat ja alles, ein großes Geschenk, diese Figur, wo man so viele Emotionen zeigen kann, wie in jede Richtung, wie man sie selten trifft. Also, und ist aber alles ausgehend eben von diesem tiefen, geerdeten Zentrum.
Also das heißt, in dem Fall hast du dich gar nicht gedanklich oder emotional genähert, sondern tatsächlich erstmal über den Körper.
Dem Spielen, also emotional konnte ich mich sehr gut da hineinversetzen, weil das hat ja auch meine Lebenssituation ein bisschen getroffen. Jemand, der denkt, sein Leben verläuft glücklich und in geraden Bahnen, und plötzlich wird man da völlig rauskatapultiert durch unterschiedlichste Gründe. Und also emotional hat mich das Stück dann schon erstmal beim Lesen schon umgehauen. Aber es ist ja das eine, kann man damit was anfangen, und wie spielt man dann so eine Figur?
Ja, das war eine großartige Rolle, fand ich, von dir, und das Publikum hat das auch jeden Abend sehr gewürdigt und dich dafür sehr geliebt, für diese tolle Rolle. Ich würde gern nochmal zurückkommen auf das Stichwort Albernheit. Weil wir sprachen davon, Kästner sagt, jeder Mensch ist anders albern. Ich habe dann mal im Internet geguckt, habe einfach gegoogelt, wie wird eigentlich Albernheit definiert. Und da steht, Albernheit ist eine situationsbezogene Stimmung der Vergnügtheit und des leicht und nicht ernst nehmen Könnens. So, das klingt erstmal recht abstrakt, ne? Und ich dachte dann aber, weil du ja ein Mann vieler Berufe bist, also vieler Bühnenberufe auch, worüber wir heute auch ein bisschen sprechen wollen, vielleicht ist das eine mögliche Überleitung zu deiner Leidenschaft für die Pantomime. Ja, weil es, wenn es um das leicht und nicht ganz so ernst nehmen geht, so, weil du bist ein ausgebildeter Pantomime und hast schon während deiner Gymnasialzeit angefangen, eine Ausbildung dazu zu machen. Was hat dann den jungen Schulbub bewogen, sich mit Pantomime zu beschäftigen?
Eine großartige Theater-AG-Leiterin.
Ach.
In Ludwigsburg war ich auf dem Gymnasium, und da hatten wir wirklich eine alte, pensionierte Deutschlehrerin, die aber einen Faible fürs Theater hatte.
Ja.
Ist übrigens die Mutter von Friedemann Fromm, der ein berühmter Film- und Fernsehregisseur geworden ist, mit dem ich da in der Schultheater AG war. Und die hat mich zum Pantomime-Kurs geschleppt von Peter Makall. Peter Makall ist ein Pantomime, der aus Prag kam und bei Marceau in Paris studiert hat. Und Makall kam hier nach Stuttgart und machte damals im Halsschlag, also in der Zuckerfabrik, die Schule auf. Und ich war im zweiten Kurs, den es überhaupt gab, dort. Und damals waren auch wirklich viele Kollegen vom Staatstheater, also deutlich ältere Kollegen waren da, weil das alles so neu war. Und ich damals knapp 16, war da der Youngster drunter und habe mich auch angefreundet mit Makall, und der machte hier im Haus, wo wir gerade diese Tonaufnahme machen, war ganz oben im obersten Stockwerk, dann später das Makall City Theater, jahrelang.
Hier in der Marienstraße hier in der 16?
Deswegen ist es natürlich auch, wenn ich hier ins alte Schauspielhaus gehe, ist es auch wieder so back to the roots ein bisschen, da wo meine Anfänge waren. Und über diese Frau Fromm kam ich eben zu der Pantomime, auch überhaupt zum Theater. Und dann hat mich Marceau gesehen, der ab und zu Besuch kam, und hat mich eingeladen, nach Paris zu kommen. Und so war ich dann immer wieder in Paris und habe dort bei Marceau Kurse gemacht. Und habe dann da auch den Abschluss gemacht, also die Schule, ich konnte immer mal wieder in den Ferien fahren, ich konnte auch unter der Schulzeit ab und zu mal nach Paris fahren. Und war dann immer wieder auch hier in Stuttgart und hatte dann meinen Abschluss noch vor dem Abitur.
Ach,
Und konnte dann
Wahnsinn.
sofort mit Abitur, Erreichen des Abiturs, konnte ich dann auf Deutschland-Tournee gehen, als Pantomime und Clown.
Und das hast du dann
Das
getan.
habe ich dann getan. Und deswegen ist auch die Leichtigkeit und die Albernheit, wobei Clown ja was sehr Ernstes
Ernst ist
ist,
es, ja.
ganz muss man auch, es braucht immer die tragische Anbindung, weil ein Clown, der nur albern ist, ist nicht lustig.
Nein, überhaupt nicht. Nein, es gibt ja diese ganz starke tragische Komponente. Und auch alles, was dem widerfährt, wird ja beim Clown in der Regel mit einem eher tragischen oder traurigen Gesichtsausdruck quittiert,
Es
nicht?
geht immer ums Scheitern, es geht immer
Ja.
um die Probleme. Und bei der Pantomime ist es natürlich so, es braucht die Leichtigkeit, die Geschichten zu erzählen, weil man kreiert ja eine Welt, die nicht da ist für die Zuschauer. Aber man selber muss sie auch ganz genau sehen und wissen, was man tut. Also es braucht sauberes Handwerk. Und mir ging es dann so, dass ich nach ein paar Jahren kam ich an einen Punkt, wo ich mir selber nicht mehr genügt habe als Pantomime. Ich hatte vor, ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit führt, aber ich wollte Bilder einer Ausstellung als Solo-Pantomime machen, als Magnum Opus. Weil da kam damals die Platte raus von Emerson, Lake & Palmer, Pictures at an Exhibition. Und dann wollte ich das zusammen mit dem Ravel und dem Mussorgsky zusammenführen und die Geschichte von diesen Bildern erzählen als Solo-Pantomime.
Ambitioniertes Projekt.
Und da bin ich für mich gescheitert und dann habe ich gemerkt, mir fehlen auch die Worte. Und dann habe ich Schauspiel studiert.
Ach, das war sozusagen, also Schauspiel als Produkt des Scheiterns,
Ja, in
weil
der
die Mittel
Pantomime.
dann fehlten
Ja.
in der Pantomime und wirklich sozusagen den vollen
Genau.
Besteckkasten irgendwie zu Händen zu
Ja,
haben. Und
ja.
dann bist du auf die Schauspielschule gegangen.
Genau.
Und die war in Ulm.
Die war in Ulm.
Und bist du da sofort genommen worden? Du hast ja natürlich schon eine reiche Bühnenerfahrung gehabt zu dem
Na, ich
Zeitpunkt,
bin
ne?
ich habe an drei staatlichen Schulen vorgesprochen
Ja.
und die haben mich nicht genommen, weil ich zu viel Erfahrung hätte.
Das heißt, du warst denen nicht mehr formbar
Ja,
genug?
genau.
Wahnsinn. Und da, wie, Entschuldigung, wie alt warst du da, als du dich beworben hast für die Schauspielschulen?
Da war ich 22 und schon nicht mehr formbar.
Ja.
Verrückt. Und die Ulmer Schule, die machte ganz neu auf.
Ja.
Und die haben mich dann genommen, weil da gibt es noch eine andere lange Geschichte, wie ich überhaupt zu dem Zeitpunkt, als die Schule aufmachte, wurde ich gerade aus der Bundeswehr entlassen. Vorzeitig.
Du blickst so drein, als wenn es dazu eine gute Geschichte
Es gibt eine
gäbe.
tolle Geschichte. Ja. Also ich wurde, ich habe verweigert dreimal und wurde nicht anerkannt
Als
als
Kriegsdienstverweigerer und wurdest
Kriegsdienstverweigerer.
eingezogen?
Ja, und die Begründung war jedes Mal, ich würde zwar hervorragend argumentieren, man könne mir aber nicht glauben, weil ich ja Schauspieler sei.
Was du gar nicht warst zu dem Zeitpunkt.
Noch
Du warst Pantomime.
nicht.
Das heißt, du hättest es ihnen ja stumm vorspielen
Genau.
müssen.
Den Tod stumpf. Ja. Auf alle Fälle, und dann haben sie mich eingezogen. Und dann habe ich es aber darauf angelegt,
Ja.
dass ich wieder rauskomme. Wie ist jetzt eine andere Geschichte, es wird
Ja.
zu weit. Also auf alle Fälle wurde ich zur Abschlussuntersuchung, war ich eine Woche im Bundeswehrlazarett in Ulm und las da in der Zeitung, dass diese Schauspielschule neu
Ja.
aufmacht. Habe mich dann aus dem Lazarett heimlich fortgestohlen und die Aufnahmeprüfung gemacht und habe einfach nur die Geschichte erzählt und wurde das Wort genommen. Und diese Schule war sehr unheimlich experimentell, was für mich dann wiederum die Ergänzung war zu diesem, ich glaube, ich war am Anfang kein wirklich guter Schauspieler, weil ich versucht habe, in dieser Form der Pantomime auch als Schauspieler so immer klare Formen zu spielen und nicht loszulassen. Und also wirklich spielen, sondern ich habe immer vorgespielt. Und das ist ja ein Unterschied. Und
das musst du vielleicht noch mal erklären, also für uns, die wir keinen Pantomime-Unterricht hatten und gar nicht wissen, wo liegt eigentlich der handwerkliche Unterschied. Weil ich finde, das liest man manchmal auch in Kritiken oder in Beschreibungen, nicht, dass man das Schauspiel fast in den Bereich des Pantomimischen irrigerweise gerückt wird, ja, und umgekehrt. Also, aber du als Profi, was ist der Unterschied, sowohl formal wie inhaltlich?
Pantomime achtet sehr auf die Form. Mhm. Muss man ja auch, weil es gibt, dem zugrunde liegen ganz viele Etüden, also Übungen, im Prinzip wie Ballett. Es gibt ein eigenes Alphabet sozusagen von pantomimischen Formen. Mhm. Also sei es einfach auf die Leiter hochsteigen, gehen auf der Stelle, Dinge tragen, an der Wand entlang gehen, also was eigentlich jeder kennt. Und daraus setzen sich dann die Geschichten zusammen. Mhm. Und in dieser Form ist man auch sehr verhaftet. Und als Schauspieler muss man meistens die Form erstmal zertrümmern. Also wirklich nur spielen, loslassen. Mhm. Sie ganz im Spiel aufgehen, das heißt ganz pur man selbst sein. Mhm. Authentisch sein. Und das ist für mich so der große Unterschied. Also das eine hat mehr, ist mehr eine Mechanik und das andere ist wirklich hat was Weiches, Durchlässiges. Also ich finde, durchlässig ist ein ganz wichtiges Attribut von Schauspielern.
Könntest du unseren Zuhörern beschreiben, was du mit Durchlässigkeit meinst?
Es ist primär authentisch zu sein und dass man als Zuschauer, dass die Zuschauer immer sehen, dass da ein Mensch dahinter steckt, mit ehrlichen Gefühlen. Mhm. Und also das ist die Transparenz, die Durchsichtigkeit. Auch wenn eine Figur undurchsichtig ist, das ist aber, muss sie trotzdem auch in ihrer Undurchsichtigkeit transparent sein. Mhm.
Also eine menschliche Dimension bewahren und eine Authentizität bewahren, so eine Wahrhaftigkeit haben, ne? Ja. So, die was dann mit deiner Schauspielerpersönlichkeit und mit der Möglichkeit zu tun hat, sozusagen diesen fremden Charakter zu deinem zu machen, ne? Ja. Mhm. Dass das sich so überblendet und verschmilzt gewissermaßen, nicht?
Genau. Wobei wir dann eben wieder am Anfang sehen, wie viel Figur steckt in mir und wie viel von mir steckt in der Figur.
Ja. Und das ist dann womöglich, zumindest nach außen hin, vielleicht gar nicht mehr zu unterscheiden für den Betrachter.
Ja.
Ja. Er sieht dann einfach nur einen schlüssigen Charakter, der freundlich oder böse und gewalttätig oder zugewandt und menschenliebend ist.
Genau, ja. Und da kommen wir wieder zurück auf die Schule in Ulm. Ja. Die Experimentierfreudigkeit in der Schule, die hat mir... Da konnte ich einfach erstmal das Formale zertrümmern und über die Spielwut und die Spiellust mich der Schauspielerei nähern, was ein ganz wichtiger Schritt für mich war.
Die du ja aber trotzdem als Möglichkeit, dich körperlich auszudrücken, schon als ganz junger Mensch empfunden haben, nicht? Also so, du hast ja beschrieben, auch auf der Pantomime-Schule hier in Stuttgart, warst du einer der Jüngsten mit 16 Jahren oder wahrscheinlich der Jüngste überhaupt, nicht? Wenn daneben gestandene Schauspieler sich nochmal ein bisschen das pantomimische ABC, diese Sprache haben erklären lassen. Mhm. Wann wusstest du das? Wann kam dieser Impuls oder wann war dieser Schauspielernerv in dir geboren?
So mit 15 wusste ich das. Und also mein Vater war Arzt und es war natürlich eigentlich immer so von der Familienseite klar, dass ich auch in diese Richtung gehe, dass ich auch Medizin studiere. Und ich hatte da aber keine... Ich habe mich dafür interessiert, aber gemerkt, dass es nicht meine Leidenschaft ist. Und ja, und dann diese der Spaß am Spielen, auch der Spaß daran, interessante Menschen zu treffen. Und auch die Mädels waren natürlich, war ja auch wichtig. Konnte man auch toll die jungen Frauen erobern und kennenlernen. Und das spielte alles eine Rolle.
Verstehe, das war sozusagen die Alternative zur Rock'n'Roll-Gitarre.
Genau, genau.
Ne? Also das Lagerfeuer oder der Tanzboden oder also beziehungsweise die Bühne. Ne?
Und natürlich in dem Alter von 15, 16 hat man das Gefühl, die Welt gehört mir.
Ja, man ist unsterblich und die Welt liegt vor einem. Ne?
Genau.
Und sie will betreten werden als Bühne.
Ja. Und ich habe ja dann auch mit dem Clowns-Duo, die Max und Erwin-Show, haben wir unheimlich viel gespielt, Anfang der 80er Jahre, auf großen Festivals. Also ich habe damals auch schon vor 10.000, 15.000 Menschen gespielt.
Als Clown?
Als Clown, ja. Wir waren so eine Rock'n'Roll-Clown, Anarcho-Clowns, die Max und Erwin schon haben da. Wir waren wie die später berühmt gewordene kleine Tierschau. Mhm. Und Michael Gaeth und so, das ist hier so eine Stuttgarter Lokalgröße. Wir haben gleichzeitig angefangen. Das war so die Zeit Django Edwards. Da gab's, damals gab es ganz berühmte Clowns und damals gab es auch große Clowns-Festivals, wo wir dann auch gespielt haben.
Und da waren dann zigtausende von Menschen, die sind ja dann auch relativ weit entfernt, nicht? Also ich finde, der Reiz des Clowns für mich als Betrachter lag bisher immer darin, dass man dann doch vergleichsweise dicht dran ist.
Und ja, man muss da anders spielen.
Anders spielen, man
muss es größer machen. Und mich fragen immer, also wenn ich das erzähle, werde ich dann oft gefragt, wie ist es nicht wahnsinnig aufregend, vor so vielen Leuten zu spielen? Ja. Nee, für mich ist es viel aufregender eben, wie du es gerade sagst, wenn man so nahe dran ist, wenn ich in einem Kammertheater aber nur vor 10 Leuten spiele, die mir aber so dicht wie du jetzt mir gegenüber sitzen, wo man mit jeder Faser, mit jeder Pore seines Körpers ehrlich sein muss, da bin ich viel nervöser als vor so einer riesen anonymen Masse.
Ja, die Anonymität schützt dann auch wahrscheinlich, nicht? So. Und das heißt, du hast als Clown gearbeitet, du bist ausgebildeter Pantomime, du bist ausgebildeter Schauspieler, du hast aber auch als Kabarettist gearbeitet.
Ich habe auch als Kabarettist gearbeitet.
Das ist ja heutzutage auch ein ehrenwerter eigener Bühnenberuf.
Ja.
Ne? Ja. Wie bist du denn zum Kabarett gekommen?
Zum Kabarett bin ich in Kaiserslautern gekommen. Da habe ich nämlich den wunderbaren Kabarettautor Wolfgang Marschall kennengelernt, der für Rainer Krönert und für die für Kabarett Dusche, damals aber auch noch für Hildebrand geschrieben hat. Gott hab ihn selig, den Großmeister des Kabaretts. Und der Wolfgang hat dann mir die ersten Kabaretttexte geschrieben. Da gab es eine Show, das Pfalztheater hat zusammen mit dem Kulturzentrum Kammgarn alle 2 Monate eine Show gemacht von der freien Szene mit Leuten aus dem Theatermilieu. Und ich war dann, der Co-Moderator hatte aber auch eine feste Figur, die Horst Kaiser, angelehnt an diesen Versicherungsheini.
Den berühmten von der Hamburg-Mannheimer. Genau,
so sah ich auch aus, mit grauen Anzug und so einer Aktentasche. Und habe als solcher dann auch durch die Stadt geführt, in einer eigenen Show, die Horst Kaiser Tour, Ausflüge zu den Downlights der Stadt. Also ich habe Sonntag für Sonntag die Menschen in einem Ziehharmonika-Bus durch die Stadt gefahren, zu den schlimmsten Bausünden und Baudenkmälern der Stadt und habe dort lokalpolitisches Kabarett gemacht. Und es wurde dann immer mehr und dann haben wir auch, also ich habe insgesamt 10 Kabarettprogramme gespielt, bundesweit auf Tournee. Immer wieder unterbrochen von meinen Theaterengagements.
Und das ist doch aber eine andere Art des Spielens, auch wenn du eine Figur gehabt hast, nicht?
Ja.
Worin und wie würdest du denn das beschreiben? Also wie schafft man das? Weil das Wissen kennen wir ja auch. Also es gibt hervorragende Schauspieler, die sind dann aber auch, und nur meine ich gar nicht wertend, aber die sind dann als Schauspieler großartig, aber die können gar kein Kabarett. Die könnten auch nicht moderieren oder Pantomime, haben wir gelernt, ist ja auch nochmal eine eigene Ausbildung. Also ist also ja sehr vielfältig.
Der große Unterschied ist der, dass man beim Kabarett immer die vierte Wand aufmacht. Mhm. Also um für die Zuhörer zur Erklärung, wir Schauspieler behaupten ja immer, es gibt eine vierte Wand. Also die Wand, die uns auf der Bühne von den Zuschauern trennt. was ja paradox ist, weil wir spielen ja für die Zuschauer und tun aber so, als wären die nicht da. Und als Kabarettist oder als Moderator muss man natürlich immer diese vierte Wand wegtun. Mhm. Das heißt, man spielt Aug in Aug, man verhandelt die Themen Aug in Aug mit dem Publikum. Das ist der Hauptunterschied.
Weil ich glaube, Kabarettisten, also du hast ihn vorhin erwähnt, Dieter Hildebrandt, auch der war ja eine Kunstfigur auf der Bühne.
Der war auf der Bühne eine Kunstfigur.
Auch wenn er als Dieter Hildebrandt aufgetreten ist.
Ja,
ne?
Ja, oder der von mir so verehrte Josef Hader, beherrscht ja auch beides. Ist ein hervorragender Kabarettist, ist aber eben auch ein ganz toller Filmschauspieler.
Apropos Schauspiel, wenn ich das so sehe, du spielst sehr viel Theater. Ich glaube, so 3 bis 4 Rollen pro Jahr sind es immer noch, ne? Regelmäßig. Kabarett hast du ganz ad acta gelegt und die anderen Bühnenkünste?
auch. Also die Pantomime, eben, wie ich sagte, ich habe mir selber nicht mehr genügt. Und es ist so, ja, wenn man Ballett und Pantomime nicht regelmäßig trainiert, dann geht es einfach nicht mehr so
ist
gut.
Ist wie eine Sprache. Weil man verliert sie langsam. Ja, ne?
Man weiß, wie es geht, aber man ist einfach nicht mehr zufrieden. Und Kabarett, es reizt mich immer, weil ich komme ja eben, meine Wurzeln sind in der Kleinkunst und eben an die Leute ran, in Deutschland rumkommen. Und das ist schon was mir auch großen Spaß macht. Aber ich habe auch nicht mehr so viel Zeit. Und dann muss ich auch noch die letzte Niederlage verdauen mit meinem letzten Programm, das ein großer Erfolg war. Alle Macht für niemand hieß es. Es war ein Programm über die Grünen. Eine liebevolle Auseinandersetzung mit den Grünen. Und aber auch sehr kritisch. Und ich habe das gespielt 10 Mal und dann habe ich eine Pause gemacht, um Theater zu spielen. Und in der Zeit kam die erste Flüchtlingswelle nach Deutschland.
2015.
Genau. Und als ich dann wieder anfangen wollte, Kabarett zu spielen, weil das Theaterengagement vorbei war, war die Welt eine andere geworden. Und die Inhalte meines Kabarettprogramms waren einfach obsolet. Und mich hat mein eigenes Programm nicht mehr interessiert.
Und das hattest du dir auch selber geschrieben?
Das habe ich mit dem Wolfgang entwickelt und der Wolfgang hat es geschrieben. Ja. Und dann habe ich natürlich auch das eingestampft. Ich habe gesagt, die Welt braucht andere Programme, braucht andere Auseinandersetzungen. Das heißt, ich habe in meinem Keller immer noch 5000 Plakate liegen. und es war für mich eine Lehre, dass ich eben als Kabarettprogramm nicht mehr eine durchgängige Handlungsebene erzähle, sondern wie frühere Programme auf Nummernprogramme gebe und einzelne Figuren spiele, die man dann auch austauschen kann, das ist ja, wenn man nicht dran bleibt. Unsere politische Landschaft verändert sich ja so schnell.
Rasend.
Da muss man eigentlich permanent austauschen. Und ich habe Kabarett für mich immer so als Hobby definiert. Also eine große Leidenschaft, aber eben als Hobby. Und wenn man dann nicht die ganze Zeit in die Aktualität verwendet, dann, ich werde aber wieder ein Programm machen.
Also wir können eins von dir erwarten und darauf freuen wir uns schon sehr. Du bist aber auch noch in einem weiteren beruflichen Feld unterwegs, weil du seit vielen Jahren als Lehrer arbeitest, nicht? Du arbeitest als Lehrer für Auftritt, Wirkung, Phonetik, Körpersprache und darstellendes Spiel. Da gibt es eine ganze Reihe auch von Institutionen, wo du da tätig bist, also beispielsweise die Hochschule für Wirtschaft in Nürtingen. Du warst an der Daimler Führungsakademie tätig, an der Steinbeis Hochschule in Berlin und an der hiesigen Hochschule für darstellende Kunst und so weiter. Ließen sich jetzt noch weitere nennen. Was für Menschen kommen dort in deinen Unterricht? Und was genau lernen die von dir?
Es ist ja eben sehr unterschiedlich. Also meine Lehrtätigkeit, die Anfänge verdanke ich deinem Vorvorgänger, dem Philipp von Maldegem, der diese Management bei Shakespeare Reihe ins Leben gerufen hat und mit Hilfe von Theatermitteln Manager weiterbildet. Und ich war da der erste Dozent, der eben aufgrund meiner Ausbildung über Körpersprache und Phonetik unterrichtet hat. Und im Laufe der 20 Jahre hat sich das für mich so weiterentwickelt. Und es sind Manager von großen Firmen, also es ist nicht nur Daimler, sondern wirklich viele große Firmen, auf verschiedenen Leitungsebenen. Von der untersten Leitungsebene bis in die Spitze, in die Konzernspitze. Vom Einzelunterricht bis zum Gruppenunterricht ist da alles drin. Das ist die eine Seite. Mhm. Und das andere sind dann in Nürtingen unterrichte ich Theatertherapeuten, die mit Theatermitteln Menschen therapieren, die zum Beispiel Traumata haben oder sowas. Und da unterrichte ich Schauspielbasis. Da geht es natürlich auch um Atem, Stimme, Schauspieltechniken und sowas. Mhm. Und hier in Stuttgart an der Hochschule sind es auch junge Studenten. Und das ist dann Altersspanne von 19 bis Mitte 20. Und bei den Managern geht es eben auch alle Altersstufen, aber sagen wir mal 40 plus würde ich so beschreiben.
Bist du dann auch mal eingeladen worden, um dir sozusagen, dir das Ergebnis deines Unterrichtes anzusehen? Also stell mir das so vor, dass dann, wenn du jetzt einen Chef irgendeiner Führungsetage, und wir haben ja viele Unternehmen hier in Stuttgart, die auch global agieren, die kommen dann zu dir und sagen, Mensch, Andi, ich muss da noch mal an meiner Performance arbeiten. Ja, ich hab da demnächst irgendwie eine Konferenz und muss da präsentieren. Da sitzen 2000 Leute. Wie mache ich das?
Genau.
So ist das ungefähr.
Genau so ist es.
Ja. Und dann wird gesagt, Mensch, und dann hast du jetzt nie ein Flugticket, weil das findet in, wo auch immer, New York statt, komm mit, guck dir das an und gib mir hinterher Feedback, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Das wäre natürlich toll.
Das wäre super, ne? So wär, ja.
Nee, solche Sachen kriege ich dann per Video.
Ah ja.
Also wenn ich dann Kritik geben soll.
Aber tatsächlich, das passiert.
Das passiert auch, ja.
Ja.
Und das Tolle ist natürlich, dass ich aus einem so anderen Beruf komme.
Ja.
Und mir Hierarchien völlig wurscht sind.
Ja.
Also ich kann auch die Top-Manager ganz direkt kritisieren, was die ja. Und da haben wir vorher schon drüber gesprochen.
Das Tobler-Problem,
ja. Dass die Menschen aus ihrer Umgebung, die kriegen ja kein wirkliches Feedback mehr. Und so ist es dann eben, kann ich mir es erlauben, wirklich alles zu kritisieren. Und da sind die immer sehr dankbar.
Ja, das glaube ich sofort, nicht? Also Tobler geht ins Luxushotel unter fremden Identitäten, irgendwie umholt sich sozusagen seine Portion Authentizität,
genau,
so ist es. Im Umgang mit den Menschen, und ja. Die Topmanager in Stuttgart engagieren Andi Klaue.
Ja.
Ja. Ja, das finde ich super. Du bist, ich glaube, hier richtig heimisch geworden als gebürtiger Münchner, der in Ulm und dann in Ludwigsburg aufgewachsen ist.
Nee, in Passau.
Die Kurve hast du auch noch genommen.
Ja, Passau waren die ersten 11 Jahre habe ich in Passau gewohnt.
Aha.
Passau ist die Heimatstadt meiner Mutter. Mhm. Und da sind wir, bin ich als Baby, ich habe ja nur 5 Tage in München gelebt.
Geburtsmünchner.
Und dann ein echter Passauer, also ein Niederbayer. Und das ist meine eine Heimat.
Ja.
Und als ich 11 war, sind wir nach Ludwigsburg gezogen. Also ich definiere mich als Süddeutschen.
Verstehe, das ist sehr diplomatisch,
ja.
Nicht? Aber du bist ja jetzt schon seit sehr vielen Jahren in Stuttgart.
In Stuttgart, ich bin jetzt seit 20 Jahren in Stuttgart. Und das Schöne ist, dass eben ganz viele, mittlerweile nicht mal so viele, aber etliche meiner Schulkameraden haben bei uns am Haus ein Abo.
Ach.
Das sie auch schon von ihren Eltern geerbt haben.
Bei uns an den Schauspielbühnen.
Ja.
Ja, super.
Und so gibt es dann oft ein Wiedersehen. Und dann fällt es natürlich leicht, hier Wurzeln zu schlagen, weil auch meine Jugendfreunde in Ludwigsburg ums Eck sind oder in Stuttgart wohnen. Und weil das Theater so schön ist. Ich fühle mich hier auch ja so heimisch an dem Haus, an den beiden Häusern. Und deswegen ist es toll, hier Wurzeln haben zu können.
Und unser Publikum dankt es dir ja auch in schöner Regelmäßigkeit, dass du hier so heimisch geworden bist, also sowohl als Mensch, aber auch als Künstler, der sowohl in der Komödie im Marquardt als auch im alten Schauspielhaus dann regelmäßig auf der Bühne steht. Du bist in diesem Jahr vom Publikum der Schauspielbühnen zum 5. Mal mittlerweile zum beliebtesten Schauspieler der letzten Saison, ne, gewählt worden. Damit bist du einsame Spitze unter allen beliebten Schauspielerinnen und Schauspielern. Dieser Preis wird ja immer ausgelobt und per Umfrage erhoben unter unserem Publikum von unserem Freundeskreis, der sich da große Verdienste erworben hat. Was bedeutet dir diese Auszeichnung von unserem Publikum?
Ich freue mich da wahnsinnig drüber. Also auch jetzt über diesen Preis, der nach der Pandemie wieder zurückkam. Mhm. Und auch ein Zeichen dafür war für mich, dass die Menschen uns auf der Bühne und das Theater nicht vergessen haben. Und so ist es für mich eine ganz große Ehre. Aber auch, es ist für mich auch eine Verpflichtung, weil ich will eben weiterhin oder jetzt noch mehr die Figuren noch ernster nehmen, noch. Also einfach, dass die Leute nie sagen, ah, jetzt schon wieder der Klaue, der ist ja immer gleich. Nein, der Klaue, der muss alle seine Facetten zeigen. Und das ist für mich dann so die Challenge für die kommenden Rollen.
Die bleibt und die bleibt auch für das Kind im Klaue. Ne?
Ja, genau.
Das will ja weiterspielen.
Ja, genau.
Ja, aber ich glaube, dass unser Publikum nicht nur den an die Klaue in ganz vielen Facetten sehen will, sondern in allen Rollen, die du noch spielst, wollen sie auch immer ein bisschen den an die Klaue.
Ja, das kriegen sie auch.
Ja, das ist ja nicht zu trennen, das haben wir ja gehört, das hast du ja sehr schön beschrieben. Bis zum 8. Januar 2023 können Sie, unser Publikum, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an die Klaue noch erleben, als Geheimrat Tobler in dem Weihnachtsklassiker von Erich Kästner, Drei Männer im Schnee in der Komödie im Marquardt. Ich wünsche dir, lieber Andi, und dem Ensemble noch viele schöne Vorstellungen, ein tolles Publikum und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Möglichkeit, den Andi Klaue dort als Tobler zu erleben. Es ist ein Genuss. Lieber Andi, vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank, Axel, und Ihnen auch alles, alles Gute und bleiben Sie gesund.
Und mein nächster Gast ist Maja Sikora. Maja Sikora steht seit dem 9. Dezember in der Titelrolle des Musicals Sugar auf der Bühne des Alten Schauspielhauses.